Ich war 10, da hat meine Mutter sich umgebracht, Ostersonntag 1964. Ich war bei meiner Oma, habe das also nicht mitgekriegt, aber meine Schwester hat es mitgekriegt. Und ich weiß, wie das ist, wenn ein junger Mensch ohne eine Mutter groß wird. Bis ins Erwachsenenalter habe ich mich danach gesehen, ich brauchte Liebe. Ich hatte sie zu Hause nicht, meine Stiefmutter war nicht so der Hit. Und ich habe mich immer danach gesehen, dass mich jemand lieb hat, mich in den Arm nimmt und mich herzlich drückt. Das hatte ich ein Manko, das gebe ich ganz ehrlich zu. Und meine Oma war für mich da, meine Oma, die Mutter meiner Mutter. Und da war ich gerne bei meiner Oma. Und wenn ich so dran denke, da habe ich mich vor allem daran erkannt, als ich, oder daran erinnert, als ich mich bekehrt habe, was meine Oma, die abends mit uns gebetet hat, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ich bin Gott wirklich dankbar, dass er mir meine Oma damals gegeben hat, dass sie ein Stück weit die Mutterrolle übernommen hat. Und dass Gott treu ist. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Er ist treu gewesen. Preis den Herrn. Und wir haben das von über Frauen gehört, was für starke Schultern eine Frau hat. Also ich bin ja verheiratet. Und ich weiß, wie ich am Anfang meiner Ehe das überhaupt erstmal begreifen muss, was eine Frau leistet und leisten kann. Also von dem Zuhause in der Kindererziehung und von dem familiären, muss ich ganz ehrlich sagen, hat meine Frau den heftigeren Part. Und wenn meine Kinder anrufen, dann sagen die, Papa, kannst du mir mal helfen? Dann sage ich, Mama, also ist meine Frau wieder da. Und als Muttersein hört ja nicht auf, das Muttersein geht weiter. Aber was hat das mit uns zu tun? Mir ist bewusst geworden vor einiger Zeit, durch mein Bibelstudium und was weiß ich, habe ich drin geforscht, dass in der Bibel steht, ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Ich will euch in den Arm nehmen, ich will euch auf meinen Knien liebkosen, wie ein seine Mutter tröstet. Dieses herzliche nach Hause kommen, in den Arm genommen werden und einfach zu wissen, da ist jemand, der hat mich unendlich lieb, ohne Vorbehalte. Und egal, was viel Mist ich gebaut habe, er kommt hin, klopft mir auf den Po, wischt mich ab, pustet mich ab und setzt mich wieder auf seinen Schoß. Ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Aber an Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Das steht in der Bibel, in Jesaja. Ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Und an Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ich habe mir gedacht, was hat denn das mit Jerusalem zu tun? Was hat Mutter mit Jerusalem zu tun? Und dann bin ich beim Bibelstudium darauf gestoßen, dass das in der Bibel steht. Dass Jerusalem im Himmel jedoch ist frei. Und das ist unsere Mutter. Also wie gesagt, ich bin ja noch unter euch. Aber wenn ich mal sterbe, hat mir Gott schon gezeigt, wie das ist, wird er mich in seinen Arm nehmen, wird sagen, klar, du hast Fehler gemacht. War alles nicht so toll, aber ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb, wie eine Mutter habe ich dich lieb. Und darauf freue ich mich. Dann hört dieses Konkurrenzdenken hier auf der Erde, dieses, oh, ich bin zu kurz, ich will auch nochmal. Und dieses nach allen möglichen Dingen jachtern und wir stehen unter Druck, wir müssen das machen und das machen und ist überhaupt noch Zeit? Das ist dann vorbei. Eine Zeit, die unendlich ist. Unendlich, kann man sich gar nicht vorstellen. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht. Wenn unser irdischer Leib verfällt, wenn die Würmer ihn auffressen, oder wenn er verbrannt ist, oder wenn er unter einem Baum liegt, oder was weiß ich auch immer. Wenn das vorbei ist, dann haben wir einen Bau von Gott gemacht, ein Haus nicht mit Händen, das ewig ist im Himmel. Wir haben das Zeugnis gehört von Steffi, die hatte diese Nahtoderfahrung gemacht, dass sie bei Jesus war. Und dass ich sagte, das ist mit nichts zu vergleichen. Ich habe ja von den Büchern erzählt, die ich gelesen habe, dass Leute berichten, wie schön es da oben ist. Unendlich schön, Farben, die man sich gar nicht vorstellen kann. Alles lebt. Verwandte wieder getroffen, die mal tot waren, die man nur als Erwachsene kannte, waren dann wieder junge Leute. Ein Leben ohne Ende. Könnt ihr euch das vorstellen?
Wahnsinn.
Wahnsinn, Wahnsinn. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen himmlischen Leib anzuziehen wie ein Kleid. Also mein Leib wird mir ganz schön oft so, das muss ich hin und her, das wäre besser, wenn das nicht wäre, was ich alles empfinde, fühle, mache und tue. Und der Herr, nimm das doch weg. Aber Gott, was sagt Paulus, er hat uns ein Fleisch, einen Dorn ins Fleisch gegeben. Wir haben manchmal mit Dingen zu kämpfen und deshalb sehen wir uns danach, den himmlischen Leib anzuziehen. So werden wir nicht nackt dastehen, wenn wir unseren Körper ablegen müssen. In unserem sterblichen Körper seufzen wir. Denn wir möchten unseren neuen Körper anlegen und dem Vergänglichen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Das wäre mein Traum. Ich wache morgens auf und bin gar nicht mehr hier. Ich bin beim Herrn und schaue herab und sage, oh Claudia, ich bin ja früher als du. Ich bin ja auch älter. Das wünsche ich mir manchmal, dieses Übergehen, dass man nicht viel Leid hat und krank ist und das noch hat und dies noch hat und Zipperlein und hier machen und tun, dass man einfach zum Herrn übergeht. Herr, hier bin ich, hole mich. Ich habe das ein paar Mal im Leben gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe an Elia gedacht, wie Elia entrückt worden ist und habe gesagt, Herr, das möchte ich auch erleben. Und bin rausgegangen und habe gesagt, Herr, wie ist das? Oder mit dem Wagen entrückt und gesagt, das muss doch toll sein, Herr. Aber ich bin immer noch hier. Oder wenn es mir echt dreckig ging. Zweimal in meinem Leben ging es mir richtig dreckig. Einmal, als mir das Geld in der Türkei geklaut worden ist, habe ich gedacht, Herr, ich wäre jetzt am liebsten bei dir. Einfach, dass die Erde sich auftut und ich bin bei dir, Herr. Und dann wegen einer anderen Sache auch noch, wo ich dachte, es ist eigentlich besser, beim Herrn zu sein. Wir denken immer, der Tod ist das Ende, wenn ich ganz ehrlich bin. Eine Freundin von mir ist gestorben vor ihrem Mann in Braunschweig noch. Und dann hat der Herr mir gezeigt, wie es ist, wenn jemand aufersteht. Wie es ist, wenn jemand vom Tod ins Leben übergetreten ist. Vom Leben in den Tod und von Tod ins Leben. Wir werden bei ihm sein. Wir werden bei ihm sein. Und dann wird alles das, was uns hier auf der Erde versucht, wieder zu machen, nicht mehr sein. Darauf hat Gott uns vorbereitet und es ist der Garantie schon seinen Geist gegeben. Er hat uns seinen Geist gegeben. Wir müssen nicht warten, bis es vorbei ist, wenn wir das auch gerne tun, aber wir haben eine Aufgabe hier. Wir haben auf dieser Erde hier einen Dienst zu bewältigen. Er hat uns hier auf dieser Erde gesetzt und gelassen, damit wir sein Leib, seinen Dienst verkörpern. Und das ist eine Vorbereitung auf das ewige Leben. Ich weiß noch, wie Gott mir ins Herz gegeben hat, wie Kaleb zu sein. Wir haben das verheißene Land einzunehmen. Wir sollen nicht sagen, oh, das schaffe ich nie und oh, mein ich arme und tralala, tralala, tralala. Sondern wir können vom Herzen, in unserem Herzen sagen, der Herr geht mit uns voran. Und wir gehen mit. Ich werde oft gefragt, na Knut, wie geht's dir? Ich sage, der Herr geht und ich gehe mit. Also das ist meine Antwort dann. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Leute, da hat, ich sage das mal ganz platt, da ist jemand gekommen, hat mir 5 Mark in die Hand gedrückt und gesagt, das ist der Anteil an dem, was du mal bekommst. Aber es wird viel mehr sein. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Nochmal mit irdischen Worten gesagt, ich habe eine Tante gehabt, und mit der war ich sehr vertraut. Wir sind immer zum Pilze pflücken, in die Heide gefahren. Irgendwann sind Tante und Onkel gestorben und ich war alleine. Und dann rief meine Schwester an, ich soll doch mal mein Konto gucken. Ich habe 100.000 Mark geerbt von ihr. Das muss man sich mal vorstellen. Das war, ist enorm viel Geld, ne? Aber er hat vorher schon dafür gesorgt, dass ich mit meiner Tante ein vertrautes Verhältnis habe. Er hat schon dafür gesorgt, was er mir einmal geben wird. Er hat mir ein Angel gegeben. Und wir haben den Heiligen Geist, den Tröster, den Geist der Wahrhaftigkeit, den Geist, den Gott uns herabgesandt hat, der ausgegossen ist und ausgegossen wurde in Jerusalem zum Pfingsten damals und der heute noch genauso ausgegossen wird wie damals. Und wir können heute noch genauso das erleben, was Jesus erlebt hat. Es ist nicht vorbei. Die vollständige Erlösung und die Garantie seines Eigentums. Auch das dient zum Lob von Gottes Herrlichkeit. Aber an jedem von uns will sich der Geist Gottes zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Was nützt es denn, dass ich den Geist habe? Klar, ich kann nicht so wie hier, so halbwegs gut. Ich kann Gott loben, ich kann ihn preisen, ich kann Gemeinschaft mit ihm haben, ich kann alles Mögliche mit ihm erleben. Aber ich bin alleine. Nutzt mir das was? Eigentlich finde ich das sehr einseitig. Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir untereinander Dinge erleben. Miteinander. Gemeinschaft. Dass wir als Arche Noah auf dem Sturm des Meeres schippern und Gemeinschaft miteinander haben. Wir sind sein Leib. Wir sind seine Gemeinde. Er hat uns zusammengestellt. Auch wenn mir das am Anfang gleich nicht gefallen hat. Und ich gesagt, die Freunde, die mir niemals aus, so vergiss es, ne? Das ist aber Knut Adler. Aber Knut Adler lebt nicht mehr. Knut Adler ist, wo ist er denn? Er ist nicht mehr da. Knut Adler ist tot. Jesus lebt in mir. Und das bedeutet für mich, dass ich lernen muss, mich selber zu kreuzigen. Meine eigenen Wünsche, meine eigenen Meinungen, meine eigenen Vorstellungen wirklich einen Hammer nehmen, Nägel nehmen, ans Kreuz schlagen. Anders verstehe ich die Bibel nicht. Ich bin tot und Jesus lebt in mir. Das heißt, zum Nutzen der Gemeinde. Ich bin in einer Gemeinde und ich bin nicht da, um eine tolle Predigt zu hören, bin ich da, um ein paar frische Lieder zu singen, bin ich da, um hinter Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Ich bin zum Nutzen der Gemeinde da. Ich bin dafür da, dass es allen anderen und mir, mit mir und durch mich gut geht. Das ist der Wunsch Gottes, dass wir zum Segen sind für den anderen, dass wir für den anderen da sind, dass der andere sich an uns erfreuen kann, dass sagen kann, hey Knut, das habe ich auch schon mal so gesehen, oh, Knut, kannst du mal für mich beten? Oder tralala, tralala, gibt es so viel, was getan werden muss. Dem einen wird das Wort der Weisheit gegeben. Ich habe ein Wort vom Herrn, lass mich dir das mal mitteilen, so spricht der Herr. Und dann kommt ein Wort der Weisheit, was du weißt und merkst auch, dass es von Gott ist. Ein Wort, das Gott der Person gibt, um dich zu trösten, um dich aufzubauen, um dich zu ermahnen, um dich zurechtzubringen. Das Wort der Weisheit. Ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Ich habe da gestern so einen Eindruck gehabt, wir sollten das und das machen. Prüfe doch mal, ob das von Gott ist. Und wenn es von Gott ist, und das freut mich total, wenn etwas von Gott ist, wenn er es gesagt hat, wenn er der Geber des Wortes oder der Einsicht war, und wir sagen, okay Herr, wenn es von dir war, ich bin hier, wir wollen gehorsam sein, dann würde es doch passieren. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen, weil er es gesagt hat. Entweder wir haben einen Gott, der universal riesengroß ist und uns mit hineingenommen hat in sein Reich, oder wir haben ihn nicht. Okay, dann lass uns wieder nach Hause gehen. Dann brauchen wir auch keinen Gottesdienst machen. Dann brauchen wir hier nicht zusammen sein. Dann können wir auch zu Hause, wie heißt das, Wochenspiel, wie hieß das? Stammtischrunde oder irgendwas da gucken, ne? Nein, wir sind hier, um Gott zu verherrlichen, um mit ihm zu lernen, einander anzunehmen. Und das ist, weiß Gott, nicht einfach. Da gibt es schon den einen oder anderen, wo man sagt, ja, ich brauche deine Hilfe. Ist ja auch normal. Wir sind alle unterschiedlich, aber wir sind in einer Gemeinde. Wir sind alles verschiedene Temperamente, aber wir haben einen Herrn, der uns vorgemacht hat, wie es geht. Einem Dritten wird besondere Glaubenskraft geschenkt. Da denkst du, wo hat denn der das her? Der glaubt tatsächlich, dass wir einen neuen Pastor kriegen. Das glaube ich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Beispiel. Ein anderer wieder Heilungsgaben. Alles durch einen und denselben Geist. Durch den Geist kann er eine Wunder bewirken. Du betest mit jemandem und stell dir vor, der wird tatsächlich gesund. Stell dir mal vor, du betest für jemanden und der wird gesund. Die Bibel sagt zwar, leget niemanden zuvor vorschnell die Hände auf, damit er nicht teilhaftig werdet an seinen Sünden. Aber wenn man keinem die Hände auflegt, passiert auch nichts. Das heißt, wir müssen sehr wohl abwägen, was dran ist, was will der Herr. Ne? Und wenn Jesus mir sagt, bete für ihn, leg ihm die Hände auf, dann hoffe ich und glaube ich auch, dass was passiert. Ein anderer lässt Erweisungen Gottes verkündigen. Was will Gott der Gemeinde sagen? Wir nennen das so oft prophetische Gaben oder ein Wort der Weisheit. Was will Gott der Person der Gemeinde sagen? Ein Dritter kann unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Das wünsche ich mir für manche Gemeinden. Jemand, der unterscheidet, das war jetzt vom Herrn und das war eher von dem Herrn so und so. Das heißt, wirklich die Unterscheidungsgabe zu haben, was ist von Gott und was ist nicht von Gott. Das würde in mancher Gemeinde manchen Sturm und manches Durcheinander auflösen, wenn der Herr nämlich spricht. Ein anderer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu sprechen. Das finde ich auch toll. Ich habe diese Gabe vor Jahren bekommen, hat jemand für mich gebetet und hat gesagt, so, jetzt spreche ich in neuen Sprachen. Er hat mich vorher gefragt, ob ich neun, ich sage, welche Sprachen, ich kann nur Englisch. Dann bete einfach Gott mit deiner Sprache an. Und dann wollte ich das und dann floss es heraus. Halleluja. War von Gott. Ein anderer hat sich zu übersetzen. Wir sagen auch oft auslegen. Einer predigt in einer Sprache oder redet in einer Sprache und der andere legt aus. Die Bibel sagt sogar, wenn jemand in Sprachen predigt oder redet, dann bitte er um ein oder zwei Ausleger. Habe ich auch schon erlebt. Sehr beruhigend. 1. Korinther 12, Vers 7. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Wir sind der Leib. Wir sind der Leib. Denn wie der Leib einer ist, oh, zu schnell. Denn wie der Leib einer ist, so ist auch der Leib Christi einer. Da gibt es keinen Unterschied. Da gibt es nicht Mann oder Frau oder Jude oder Grieche oder Sklave oder Freier. In Christus sind wir eins. Wir sind ein Leib. Wir sind ein Leib. Ich kann nicht sagen zu meiner Hand, nee, du gehörst hier gar nicht her, du gehörst mein Bruder. Das ist meine Hand, mein Leib. Und so sind auch wir als sein Leib, als sein Tempel eins. Ein Körper besteht aus verschiedenen Teilen. Alle zusammen bilden einen Leib, so wie Christus der Messias. Denn wir alle sind durch einen Geist, durch den Geist Gottes, den Heiligen Geist in seinen Leib eingebunden. Ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Und wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Hört er damit auf, Teil Leibes zu sein? Nee, der bleibt ja dran. Es gehört zu dir, er gehört zum Leib. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deshalb nicht dazu? Nee, egal ob du Auge oder Ohr oder Mund oder Nase oder Hände oder Finger oder Tralle, du gehörst zum Leib, du bist mit dem Leib eins. Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, so wäre denn das Gehör. Und wenn alles Gehör wäre, wer könnte denn noch riechen? Wie gesagt, ich war ja in dieser Ausstellung von der Baptistengemeinde, Emanuelgemeinde. Ich war erstaunt, wie der Körper zusammengebaut ist. Welche vielen Bestandteile ein Körper hat und was alles dazu gehört. Und dass, wenn ein Bestandteil fehlen würde, das Ganze gar nicht funktionieren würde. Weil das Ganze ist miteinander verwoben. Und so auch Christus und wir. Nun aber hat Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie sein Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Ist menschlich. Ich rede menschlich zu euch. Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem Körper. Das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, der Kopf nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Paulus schreibt das so und er macht das echt menschlich. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unverzichtbar. Wo wäre ich mal ohne meinen Popo und seinen Ausgang? Ich wäre tot, weil der Körper gar nicht ausscheiden könnte, weil das in sich anstauen würde. Das heißt, dieses Teil, dann heißt es hier mit besonderen Kleinen, mit besonderem Anstand, den Mund kann jeder sehen, den Rest verberge ich und kleide ihn mit besonderem Anstand. Gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unverzichtbar. Gerade die schwächeren Teile des Körpers sind unverzichtbar. Jeder möchte gern Prediger sein. Oh, ich nehme das Land an und ich werde predigen, dass alle zuhören. Oder aber ich will Lobpreis sein, ich spiele Lobpreis und das wird total toll und ich bin der super Lobpreiser oder ich bin der tolle Zeichner. Gerade die schwächeren Teile sind unverzichtbar. Wenn es nicht einen Thorsten oder eine Sabrina gäbe, die und eine Anna, die nach dem Gottesdienst hier auffegen, und ein Stefan, der abbaut, und ein Stefan, der kommt und aufbaut, und ein Stefan, der alle in den Arm nimmt und auch aufbaut. Ohne die schwächeren Teile wäre eine Gemeinde gar nicht nachmachbar. Wer putzt das Klo? Wer räumt auf? Wer tut etwas zum Erhalt der Gemeinde? Oder kommt er nur am Sonntagmorgen zu sitzen und sagt, okay, mal gucken, was es heute gibt. Mal gucken, wer heute predigt. Und mal gucken, wie er predigt. Und hinterher holt er seine Noten raus und bewertet ihn. Nein, wir sind eine Glaubens- und Handlungsgemeinschaft. Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die geringen Teile besonders geehrt werden, denn er wollte keine Spaltung im Leib. Ich muss Thorsten genauso ehren wie Stefan und Stefan. Da ist kein... Oh Jens, Mama mia. Stefan, ich meinte eigentlich dich. Das heißt, wenn ich Thorsten nicht so ehre und ihm mein Vertrauen entgegenbringe und ihm auch das glaube, dass Gott ihm das anvertraut hat, was leisten kann, was wäre ich denn für ein Bruder? Wir sind aufeinander angewiesen. Jeder von jedem. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle zusammen. Wenn ein Glied besonders geehrt wird, freuen sich alle. Dann freuen sich alle. Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs Erste die Apostel, aufs Andere die Propheten, aufs Dritte die Lehrer, danach die Wundertäter, danach die Gaben, gesund zu machen, Helfer, Regierer, mancherlei Sprachen. Warum? Wenn alle in der Gemeinde Evangelisten wären, dann würden wir heute nicht Gottesdienst machen. Wir würden ohne Stadtmitte würden wir das Evangelium verkündigen. Kommt zum Herrn, ihr werdet gerettet. Und dann würde einer, der Probleme hat, wir sagen, wo bleibe ich? Wenn wir alle nur Pastoren wären, da wäre keiner auf der Straße. Warum? Weil ein Pastor kümmert sich um die Gemeinde. Und was macht ein Pastor, wenn die Lämmer zum Feind laufen? Dann beschützt er sie. Dann schert er sich um sie. Aber Jesus sagt, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Und wenn alle nur Propheten wären, dann hätten wir hier keine Anbetung, dann hätten wir einen Propheten gerade. Dann würde jeder seine prophetische Meinung tun, was Gott ihm gerade gesagt hat. Aber so ist die Gemeinde angewiesen auf jeden Einzelnen. Wir brauchen die Hirten, wir brauchen die Propheten, wir brauchen die Lehrer, um Dinge anschaulich zu erklären. Wir brauchen die Evangelisten und wir brauchen die Lehrer. Alles zusammen ergibt den Leib. Alle zusammen. Und dann brauchen wir noch denjenigen, der fegt, denjenigen, der Kaffee kocht, denjenigen, der Kuchen mitbringt, derjenigen, der an den Arm nimmt, derjenigen Hallo zum Pastor sagt, dass der Pastor sich freut. Wir brauchen jeden. Jeder einzelne Horst. Heinz, nicht Horst. Jeder einzelne Heinz ist wichtig. Jeder. 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 Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Gottesdienst hört, fängt und hört mit dem Gottesdienst am Sonntagmorgen nicht auf. Das ist der Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Jeder Tag. Jeder Tag ist eigentlich Gottesdienst. Aber Gott lässt uns auch noch Freizeit haben. Keine Panik. Wir können auch nur unseren Garten bewirtschaften oder Fahrrad fahren, je nachdem, wie man drauf ist. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich Dinge mitteile, die leider aus meinem Herzen kommen und ich hinterher denke, oh, das hättest du echt nicht sagen sollen. Da hast du jemanden falsch dargestellt oder wenn auch richtig dargestellt, das war nicht gut, dass er da in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wir alle neigen dazu, übereinander zu richten mit Worten. Und hier steht es, wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen. Und macht Gott das? Gott zieht über keinen her. Glaube ich nicht, das macht Gott nicht. Jedenfalls nicht, seit Jesus in dieser Welt war. Wenn jemand anderen hilft, soll es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Gemeinde, was sind wir? Ich habe schon gesagt, wir sind ein Leib. Wir sind die Bewohner einer Arche Noah auf dem stürmischen See und wir warten, dass das Schiff irgendwann mal im Himmel ankommt. Wir sind eine Gemeinde. Und haben eine Ermutigung zur Jüngerschaft. Das bedeutet Christsein. Christsein bedeutet ein Jüngersein. Was bedeutet Jüngerschaft? Mateti, Lernender. Ich lerne. Ich lerne von Jesus, wie ich mich in dieser Welt verhalten soll. Was das Beste für mich und ihn ist. Wie kann ich mich verhalten, dass ich so angenehm lebe, wie es geht. Und da, Leute, da gibt es noch viel bei mir zu tun. Da bin ich noch lange nicht am Ende. Und es ist jeden Tag neu. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nehmet auf euch mein Joch. Und das kann schon einiges bedeuten. Ich habe das erlebt in meiner Firma, wo ich gearbeitet habe. War ich mit jemandem nicht so befreundet. Der hat gesagt, entweder der Adler geht oder ich gehe. Aber er war Drucker und ich war Hilfsarbeiter. Und ich bin so oft auf Toilette gegangen, ganz ehrlich, und habe geheult. Und ich habe Herr, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich übergebe dir das Ganze, weil du gut bist, Herr. Du bist gut. Ich will so sein, wie du das möchtest. Und habe mich dann bemüht, vernünftig zu arbeiten. Habe dann sogar noch die Scheiben geputzt und die Maschinen geputzt, was ich gar nicht brauchte. Aber ich wollte halt der Firma zeigen, dass ich das wertschätze, dass ich da arbeiten darf. Und eines Tages hat der Drucker zugeschlagen an der Maschine. Bam, ging die Faust raus. Und ich hatte die Faust im Gesicht und habe mich erschrocken. Weil ich habe ihn lieb gehabt. Total lieb gehabt. Das war eine Liebe, die kam auch nicht von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe an dem Augenblick gemerkt, Jesus hat ihn lieb, er hat ihn lieb, er hat ihn lieb. Und das hat mich ermutigt, weiter für ihn zu beten. Er hat einen Herzinfarkt gehabt, habe ich schon mal erzählt, auf dem Weg nach Hause, war dann mehrere Wochen in der Reha, kam dann wieder und hat mir die Hand gereicht. Adler, ich kann nicht dein Feind sein, das bringt mich um. Ja, preis den Herrn. Ist so viel besser, als hätte ich mich gewehrt. Deswegen bin ich auch gegen die Todesstrafe. Du weißt nie, wann der letzte Augenblick eines Menschen gekommen ist, sich für Jesus entscheiden. Natürlich hätte die Person den Tod verdient. Natürlich hat er Mist gebaut. Aber habe ich das nicht auch? Vielleicht nicht in der Art und Weise wie er. Aber wir haben nicht das Recht, anderen das Leben zu nehmen. Das ist nicht unser Recht. Das Recht hat Gott. Und er macht es auf seine Art. Und er ist froh, wenn sich jemand vor dem Tod für ihn entscheidet. Oder leider, wenn jemand sagt, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist dann aber nicht das, was Gott möchte. Seine Last ist leicht. Der Mann, der mich da geschlagen hat, muss man ganz ehrlich sagen, dann sind alle aus der Firma zu mir gekommen und gesagt, hey Adler, jetzt freust du dich aber, oder? Als er dann den Herzinfarkt hatte, habe ich gesagt, nee, und ich habe das ehrlichen Herzen sagen können, nein, er tut mir leid und ich bete für ihn. Und das habe ich auch gemacht. Und der ist kein Freund geworden, wir haben dann kein Bier miteinander getrunken. Da haben wir schon ab und zu mal bei Feiern in der Firma. Aber die Feindschaft, die zwischen uns war, diese hohe Mauer, die war weg. Und ich war noch nicht verheiratet. Und erst jeden Tag hat er mir sein Brot gegeben. Er sagte, ja, Arthur, du bist immer hungrig, hier hast du. Ne? Jeden Tag habe ich sein Pausenbrot gegessen. Was sagt die Bibel? Was sagt Kaleb? Habt keine Angst. Sie werden unser Brot sein. Habt keine Angst, sie werden unser Brot sein. Wir sind auf der Siegestraße. Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wir sollen ja von Jesus lernen. Und das war sein Herzensanliegen, auf diese Welt zu kommen. Ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu suchen, zu finden und selig zu machen. Als Jesus bei der Speisung der 5000 die Volksmenge sah an dem anderen Ufer, wo er mit seinen Jüngern hingefahren ist und wo er zu seinen Jüngern gesagt hat, Leute, ihr braucht alle eine Pause, ihr kommt gerade von der Tour, lasst uns irgendwo hingehen an eine einsame Stelle. Und die Jünger haben sich gesagt, Pause, all you can eat, wir machen Lunchtime mit dem Herrn. An einem ruhigen, wunderschönen Ort. Und dann sind sie alle in den Kahn gestiegen, wo das Meer geschippert. Und was sahen sie? Menschen. Menschen in Massen. Die waren alle schneller als sie mit dem Boot. Die sind wahrscheinlich gerannt, um dahin zu kommen, wo er hin wollte. Und was hat Jesus gesagt? Nee, Leute, 12.30 Uhr ist Mittagszeit, 13.30 Uhr halt wieder offen, da könnt ihr mal eine Anfrage stellen, ob ihr nächsten Sonntag mal einen Termin mit mir habt. Dann steht geschrieben, er sah die Volksmenge und er hatte Splantia, griechisch, herzliches Erbarmen. Ein Mitleid, das wirklich aus dem Innersten des Herzens kommt. Und was passierte dann? Und er hielt eine lange Predigt. Das liebe ich. Normalerweise sagt er immer, je kürzer, desto besser. In der Kürze liegt die Würze. Aber er hielt eine lange Predigt den Menschen, die verloren waren. Den Menschen, die wie Schafe waren, wie verschmachtende Schafe, die keinen Hirten haben. Und er war der gute Hirte und er hat sie zu sich gerufen. Und dann kamen seine Jünger, die gesagt haben, Mensch, die Predigt habe ich schon 33 Mal gehört. Jetzt wird es aber Zeit, ne? Das ist eigentlich Schluss, ne, Leute. Herr, das Volk hat Hunger. Ich glaube eher, die Jünger hatten Hunger, weil die hatten auch während der Überfahrt noch nichts gegessen. Die hatten keine Zeit, um zu essen. Und was macht man als fleißiger Jünger Jesus? Die anderen, wir sind ja für die da. Herr, sie haben Hunger. Und was sagt Jesus? Ja, gut, dann gebt ihr ihnen zu essen. Da werden die Jünger auch gedacht, Alter, das kann es doch nicht sein. Kein Kiosk, kein McDonald's, mitten in einem Desert hier. Und dann sagt der, wir sollen denen zu essen geben. 5000 ohne Männer und ohne Frauen. Wie soll das denn passieren? Nochmal.
Die Männer schon. Aber die Männer waren gezählt. Was haben sie sonst gezählt?
Achso, die war, ja, waren 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Also die haben sie nicht mitgesehen. Dankeschön. Und dann sagt einer, ein ganz cleverer Junge, der vielleicht den Meister mal so ein bisschen triggern wollte: Meister, das ist ein kleiner Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Aber es ist ja schon für so viele, so die Aufgaben erledigt. Und Jesus nimmt die 5 Brote, nimmt die 2 Fische und was passiert? Wir kennen das alle. Alle wurden satt. Alle. Und es blieben 12 Körbe übrig. Stell dir mal vor, du fährst mit leeren Taschen ein Boot auf eine andere Stelle und kommst mit dem Korb voll Brot wieder. Und für jeden Jünger 1 Brot. Die haben sich also gar keinen Kopf machen müssen. Und was sagt das Volk hinterher? Den machen wir zum König. Nie wieder arbeiten. Den machen wir zum König. Am nächsten Morgen. Und was sagt Jesus? Ihr glaubt an mich, weil ihr satt geworden seid. Wie viele Leute kommen in die Gemeinde, die irgendwo ein Manko haben und sich wünschen, dass dieses Manko in der Gemeinde, in der Masse der Menschen erfüllt wird? Die kommen nicht wegen Jesus, dem Erlöser. Die kommen nicht, weil Gott sie gerufen hat oder weil sie von der Einladung gehört haben. Die kommen, weil sie ein Problem haben und bitten, dass ihnen geholfen wird, was auch nicht schlecht ist. Aber Jesus sagt, ihr seid nicht gekommen, sondern ihr seid gekommen, weil ihr satt geworden seid. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und wer von meinem Blut trinkt, mit dem werde ich Gemeinschaft haben in Ewigkeit. Er war mit 70 Jüngern unterwegs. Dann heißt es, auf diese Rede hin verließen ihn viele. Manchmal, das sage ich auch ganz ehrlich, sagt Gott uns Dinge oder vertraut uns Dinge an, wo wir denken, das kann nicht von Gott sein. Sein Fleisch essen, sein Blut trinken, der hat eine Macke. Sollen wir jetzt kannibalisierend auseinanderschneiden oder was? Hat jemand Holzkohlengrill dabei? Sie wussten nicht, dass er vom Abendmahl sprach. Das ist mein Leib und mein Blut. Die wussten gar nicht, was ihnen entgeht, wenn sie ihn nicht annehmen. Des Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Gemeinde. Als Gemeinde sind wir die Hand Gottes, die sich nach einer sterbenden Welt ausstreckt. Wir müssen als Gottes Kinder leben und erzählen, wie er uns in seiner Macht von unseren Sünden erlöst hat. Zeugnis geben. Was hat Gott in deinem Leben getan? Und da brauchst du keine Angst haben. Er hat es ja getan. Und wenn der andere nicht zuhört, ist das nicht dein Problem. Aber wir sollen die Möglichkeit haben, einer sterbenden Welt zu erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Wie er uns in seiner Macht von unseren Sünden erlöst hat. Sodass die Welt das Zeugnis seiner Macht in unserem Leben sieht. Im Himmel erhalten wir alle Segnungen Gottes und Gott allein soll erhöht sein auf Erden. Gemeinde, ich muss nicht in der ersten Reihe stehen, nicht vorne stehen. Ich muss hier nicht predigen. Ich muss hier keinen Lobpreis machen. Ich kann auch ganz hinten sitzen. Ich kann auch der Kleinste in der Herde sein. Aber ich befinde mich in einem Gewinnerteam. Ich gehöre zu einer Herde, die gewinnt. Wir sind die starke Herde. Wir machen das schon. Wir schaukeln das Kind, weil Gott mit uns ist. Immanuel, Gott ist mit uns. Amen. Dieses Team gewinnt den Siegespreis. Selbst wenn wir nur auf Ersatzbank sitzen. Das Team gewinnt den Siegespreis. Und wir gehören zu diesem Team. Jeder von uns gehört zu diesem Gewinnerteam. Ich mag vielleicht kein Einzelmeister sein, schreibt er, aber das macht nichts. Ich werde den Mannschaftspreis trotzdem bekommen. Ich muss nicht Sonderwerswer sein mit meinen überragenden Fähigkeiten im Tanzen und der tolle Hecht sein. Ich kann ich sein, durch Jesus wiedergeboren. Und ich gewinne mit dem Mannschaftspreis. Gott möchte, dass alle Gläubigen Teil seines Teams sind. Jesse, du Plantes. Und dann gibt es den Mannschaftspreis. Wenn einmal Himmel oben sein Und da wird man nicht sagen, oh Knut, weil du so toll warst und weil du super Zeichnungen gemacht hast und weil du so mittelmäßig Gitarre spielen konntest oder weil du einigermaßen Worte Gottes rüberbringen konntest. Das wird dann alles nicht wichtig sein. Wir werden uns lieb haben und sehen und uns freuen und Gott Dank sagen, dass wir überhaupt dabei sind. Gott unendlich dankbar sein. Die Ernte ist groß. Die Ernte ist wahrlich groß. Aber es gibt nur wenige Arbeiter. Und dann heißt es in Lukas an der Stelle, ein Satz weiter, geht hin. Bittet den Herrn der Arbeiter, dass er Arbeiter aussenden seine Ernte. Und dann weiter, geht hin. Da heißt es nicht, bleibt im Gebet, bleibt schön in der Gemeinde, zieht euch zurück, betet so lange, bis der Herr vom Himmel kommt und alles einsichtig wird. Da steht geschrieben, geht hin. Geht hin. Und wenn wir nicht gehen, wie sollen sie hören? Und wenn sie nicht hören, wie sollen sie sich bekehren? Und wenn sie sich nicht bekehren, wie sollen sie dann ewig leben? Und wie sollen sie denn hören, wenn man nicht Leute aussendet zu ihnen? Das ist mir bewusst geworden. Ich habe mein Erlebnis mit Gott gehabt, ganz alleine mit meiner Freundin auf dem Friedhof. Hätte ja alles sein können, aber ich habe das wieder vergessen. Irgendwo war das weg. Und dann habe ich Leute auf der Straße getroffen, die mir von Jesus erzählt haben. Und mit einem Mal, klack, war es wieder da. Die haben mich abgeholt, der nächste Puzzleteil. Wie viele Leute haben im Krieg geschrien, Gott, hilf mir, wenn es dich gibt, hilf mir, ich will dir treu sein. Und dann war der Krieg zu Ende. Sie haben überlebt, Gott hat ihnen geholfen. Und sie haben es wieder vergessen. Es braucht Leute, die das Evangelium verkündigen. So kommt der Glaube aus dem Worte Christi, aus dem Rema, dem persönlich gesprochenen Wort Jesu. Ich habe ein paar Mal erlebt, gepredigt und dann, ja, ich weiß nicht, muss ja nicht alles, gut. Okay, die Ernte ist groß, aber es sind nur wenige Arbeiter. Geht hin. Ich rufe dich, jeden von uns ruft Gott. Wir alle sind Mitarbeiter in seiner Ernte. Oder sollten es sein. Und Gottes Ernte zeigt, Kinder, und die Ernte zeigt, die Erntezeit ist da. Und wie Ernte aussieht, wie Ernte wirklich aussieht, hat Gott mir mal vor einigen Jahren gesagt. Wer von euch kennt, ist auch egal der Name. Er macht Deutschland-Evangelisation mittlerweile weltweite Evangelisation. Und das ist entstanden auf unserer Teenie-Winterfreizeit. Wir waren mit unserer Gruppe draußen nach 7 Tagen auf der Straße, haben Lobpreis gemacht und Zeugnis gegeben. Und das war ein toller Abend. Und er stand neben mir und sagte, Knut, Gott hat mir gerade gesagt, wir sollen das vollzeitig immer machen. Ich werde mit dem Team auf Straßen gehen. So hatte es, kam Summer to go ins Leben. Wir waren dann Nachtigall. Und ich war bei den ersten 4 oder 5 Einsätzen mit dabei. Und ich war erstaunt, wie leicht es ist, wenn Menschen zum Glauben kommen. Du musst nur den Mut haben, Zeugnis zu geben. Und dann kamen wir nach Hause, ich in meinem kleinen Dorf in Sonnenberg, und sah, wie ein Mähdrescher die Ernte einholte. Und ich habe den Eindruck gehabt, als würde Gott mir sagen, wenn Erntezeit ist, ist Erntezeit. Da sind alle bei der Ernte dabei. Da bleibt keiner zu Hause und macht sein eigenes Süppchen. Sind alle bei der Ernte, weil die Ernte eingeholt werden muss. Wenn die Ernte nämlich nicht eingeholt wird, verdirbt sie. Und dann war alles umsonst. Genauso glaube ich, wie ich damals zum Glauben gekommen bin, dass es Menschen in der Welt, um uns herum, in unserer Nachbarschaft, hier in unserer Nachbarschaft, dass es Menschen gibt, die irgendwie eine Beziehung zu Gott haben, von der sie gar nichts wissen. Angetickert durch den Heiligen Geist, von dem sie gar nicht wissen, dass es ihn gibt und dass sie damit gemeint sind. Und diesen Menschen muss man so begegnen, wie Jesus ihnen begegnen würde. Die wissen gar nicht, dass sie schwanger sind. Aber die sind schon befruchtet. Und was machen wir damit? Wir sind Hebammen. Wir bringen das Kind, wenn die Zeit zur Ernte reif ist, auf die Welt. Da brauchen wir uns gar nicht anstrengen. Da müssen wir nur gucken, wer schwanger ist. Nur gucken, wen Gott angetickert hat. Und lasst uns bitte so offen sein, wirklich Gott vertrauen, dass er uns mit Menschen zusammenbringt, die dieses Angetickerte haben. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Und ich setze mein Leben für die Schafe ein. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Ich bin zuerst gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn das Jesus' einzige Botschaft gewesen wäre, hätte es keinen Paulus gegeben. Und dann wären wir heute nicht Christen und wenn wir immer noch an Wotan glauben und Met trinken, bis keiner mehr steht. Ich habe auch noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine einzige Herde sein unter einem Hirten. Das ist Mission. Schafe aus einem anderen Stall. Deswegen gehen Menschen in andere Nationen. Deswegen lassen sie sich von Gott schicken. Deswegen haben sie diesen Auftrag, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Deswegen gehen sie. Nicht alle, aber einige. Und das haben wir auch gemacht. Ich habe nie ein Herz. Nein, das ist nicht wahr. Ich war im Kino, ich habe das auch schon mal erzählt, mit meinen Freunden. Wir haben einen Film gesehen, The Mission, mit Jeremy Irons. Es ging um einen Indianerstamm in Südamerika. Der wurde von der katholischen Kirche verfolgt. Warum? Weil ein Missionar war bei ihm, ein Jesuit, die hatten blühende Reduktion. Alle Stammesglieder haben in der Ernte mitgearbeitet. Keiner wurde versklavt. Alle waren die Spanier und die Portugiesen. Und die hatten Angst um ihre Arbeiter, dass ihnen die Sklaven von der Kirche weggenommen werden. Und dann hat man eine Armee geschickt zu diesem Stamm. Und der Papst musste sich entscheiden, was machst du denn jetzt? Und man hat ihm gesagt, wenn du dich nicht richtig entscheidest, wirst du Ärger irgendwo in der Bretagne bekommen, da war auch ein Fass offen. Und er hat dann mit den Indianern geredet, war total überzeugt. Ist eine total schöne Gemeinschaft hier. Ich habe mir die alten Gebäude angeguckt in Argentinien. Total schön. Aber ich entscheide mich dagegen. Weil ich muss meine Kirche vertreten. Und ich muss das vertreten, was der katholische Glaube mir vorschreibt. Und dann haben sie Indianer angegriffen. Und dann wurden die Indianer mit Gewehren und allem drum und dran angeschossen. Und der Pastor der Gemeinde, der Jesuitenmissionar, der war, hat seine kleine Gruppe hinter sich gesammelt, hat irgend so ein, ich weiß nicht, was das war, ein katholischer, das vor sich hergetragen, ist auf die Kugeln zumarschiert. Ein anderer, nämlich unten, der rechts, der war vorher Sklaven, der hat seine andere Gruppe, selbe Stamm, bewaffnet. Und die haben alles Mögliche gemacht, um den Angreifern zu schaden. Er wurde erschossen und der Missionar ist auch gestorben auf dem Weg mit seiner Kleingruppe. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, was machst du eigentlich, wer bist du eigentlich? Auf welcher Seite stehst du? Und ich habe mir gesagt, du stehst auf der Seite des Missionars. Wenn es soweit ist, gibst du dein Leben auch. Du gibst dein Leben für Jesus und er macht das draus, was er draus machen möchte. Und eine Schwester neben mir saß, das kann gar nicht von Gott sein. Gott lässt niemals zu, dass Leute verfolgt werden. Gott lässt niemals zu, dass Leute in Not geraten. Gott bewahrt uns immer. Und ich habe gedacht, lies mal die Bibel. Man wird euch töten, um meinen Gott einen Gefallen zu tun. Also jeder, der sich für Jesus entscheidet, weiß auch, dass er nicht nur den Himmel auf Erden hat, weil die Erde gibt es dann gar nicht mehr, wenn der Himmel kommt, sondern dass er auch verfolgt werden kann, dass es auch bitter für ihn werden kann. Aber er weiß, dass jemand bei ihm ist, der ihn bewahrt. Jemand, der ihn durchtritt. Was?
Wie Stephanus.
Wie Stephanus. Stephanus hat gesagt, ich sehe den Herrn stehen am Himmel. Ich sehe den Herrn. Ich weiß nicht, was Stephanus gespürt hat, ob er da, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich den Film gesehen und ich saß im Kino und habe zu Gott gesagt, da möchte ich mal hin. Ich möchte mal zu diesen Indianern und ihnen wirklich zeigen, wie du bist, Herr Jesus. Das war mein Wunsch. Ich war junger Christ. Zeit vergeht. Geheiratet. Karriere in der Gemeinde. Pastor. Jugendleiter. Und irgendwann habe ich eine E-Mail bekommen aus Brasilien, ob ich mir vorstellen könnte, jemandem in Argentinien zu helfen, der unter den Guaranianern arbeitet. Ich wusste gar nicht, wer die Guaranianer sind. Keine Ahnung gehabt. Ich sage, wie kommst du denn auf mich? Ja, ich habe in Deutschland rumtelefoniert, die sagen mir, frag mal Knut Adler, dem trauen wir das zu. Das ist der einzige Verrückte, den wir kennen, der sowas macht. Gut, dann hat er mich besucht, hat mir seine Arbeit in Brasilien vorgestellt, den Rangerstamm da und dass das alles Deutsche waren, die einmal verfolgt worden sind. Und dann haben wir gesagt, dann ist da Olaf Smolich in Argentinien und der betreut die Indianer, die Guarani-Indianer. Und der möchte, sucht jemanden, der ihm hilft. Ist auch ein Deutscher, vor Jahren nach Argentinien, Brasilien gekommen. Wenn du möchtest, kannst, versuch doch mal hinzufahren. Dann sind wir hingefahren mit einer kleinen Gruppe von Rangers. Ich möchte das jetzt nicht erzählen, ich habe da einen Film mal gemacht. Das war für mich persönlich überwältigend. Und ich habe Olaf Smolich kennengelernt. Das ist der Missionar vor Ort, der Grauhaarige dort, der mit dem etwas längeren Bart, der aussieht wie Rübezahl. Der ist der Pastor dort gewesen, er ist jetzt in Rente. Und der hat den Indianerstamm ins Leben, die Arbeit im Indianerstamm ins Leben gerufen. Und wir haben das erlebt in dem Indianerstamm, wie die Leute auch hungrig sind nach dem Wort Gottes. Wir waren in so einem kleinen Stamm etwas abseits, mitten in der Botnik. Und er sagt, so, wir fahren jetzt nach Hause, die Zeit ist vorbei. Ich sage, nee, wir bleiben hier. Wir sind Ranger, wir können auch hier bleiben. Wir können, brauchen nicht da eine tolle Unterkunft haben. Er hat gesagt, traut euch das zu? Ich sage, ja. Dann ist er gefahren, wir sind geblieben. Und wir haben abends, fünf Leute, die waren alle in Zungen gesungen, haben Gott angebetet. Und die Indianer waren total offen. Wir konnten in der, für die ganzen Kranken beten. Ne? Wir sollen den Leuten nicht unsere Religion aufzwingen. Wie wir es gelernt haben, wie wir gelernt haben, wie man angeblich Gott anbetet. Wir sind den Leuten das bringen, was wir im Inneren haben, dass Jesus uns erlöst hat und wir gerechtfertigt sind durch den Glauben, dass wir gerettet sind. Das ist unsere Aufgabe. Und Olaf wird kommen. Er wird am 28.05. hier sein, das ist ein Donnerstag. Donnerstag um 19 Uhr wird er kommen. Wird wahrscheinlich Filme zeigen oder was weiß ich, Fotos. Und er wird hier von dem erzählen, was Gott in Argentinien tut. Und er tut einiges. Es war eine ganz kleine Gruppe, haben dann eine Bibellehrerin bekommen aus einem der Nationen darum, haben dann noch andere bekommen, haben eine Bibelschule aufgemacht, haben das Missionshaus weiter aufgebaut und bauen die Gemeinde weiter. Und ich möchte euch bitten und fragen und euch freistellen, ob ihr am Donnerstag kommen möchtet. Donnerstag, 28.05., 19 Uhr, unten im Keller, werden wir ihn erwarten. Und wenn nur drei Mann da sind, sind nur drei Mann da. Preis den Herrn, drei Mann, mehr oder weniger, macht den Kohl fett. Und wenn 300 da sind, ja, dann müssen wir aussehen, dann machen wir draußen die Gemeinschaft. Ne? Aber versucht zu kommen. Ich kann nichts versprechen, aber er wird da sein. So, das war meine Predigt heute. Und ich möchte euch jetzt segnen. Herr Jesus, du siehst die Gemeinde. Ich bin und meine Frau, wir sind erst seit 2 Jahren hier. Wir kennen dich alle, aber du siehst die Gemeinde, die kleine Herde, Herr. Und du hast gesagt, dass du uns dein Reich anvertrauen möchtest. Das ist wie mit den 10 Pfunden, die ein Haushalter bekam und damit handeln sollte. Und der Haushalter hat gehandelt. Er bekam als Lohn 10 Städte, er hat 10 Städte dazu gewonnen. Herr, und so danke ich dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Für jeden Einzelnen, der auch schon sein Christsein seit langen Jahren lebt, Herr. Dass du jeden Einzelnen ermutigst, dass du an sein Herz pochst, dass du zu ihm sprichst und zeigst, wo du ihn haben möchtest. Und dass du deine Gemeinde weiterhin baust, Herr. Ich danke dir für deine Treue all die Jahre, Herr. Und wir erwarten mit Spannung das, was du noch tun möchtest, Herr. Und so segne ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.